ARD Sounds.
Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dieser Fall hat ganz Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. Und nicht nur das. Deutschlandweit war das Schicksal von Fabian ein großes Thema. Im vergangenen Oktober verschwand der 8-Jährige aus seinem Zuhause in Güstrow und wurde ein paar Tage später 15 Kilometer südlich tot bei Klein-Upal aufgefunden. Jetzt beginnt der Prozess gegen die mutmaßliche Täterin Gina H. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören in der kostenfreien App von ARD Sounds und überall da, wo ihr sonst Podcasts hört. Ja, der Fall Fabian, ein riesiges Thema, ging durch alle Medien und es gibt so viel zu erzählen, dass wir uns entschlossen haben, euch an, ja, so ziemlich allen Prozesstagen mit einem MV im Fokus Spezial auf dem Laufenden zu halten, mit dem, was vor Gericht zum Fall Fabian so passiert. Und noch vor dem Prozessstart bringen wir euch auf Stand mit allem, was wir bisher wissen. Es wurde ja viel spekuliert rund um den Fall und hier bekommt ihr wirklich das, was gesichert bekannt ist. Herzlich willkommen zu MV im Fokus Spezial, der Prozessfall Fabian. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis, es wird in diesem Fall um tödliche Gewalt gegen ein Kind gehen. Wir werden jetzt nicht ins kleinste Detail gehen, aber wenn euch das zu viel ist, dann solltet ihr vielleicht nicht weiterhören. Zwei der Kollegen, die den Prozess für euch verfolgen werden, sind Dennis Mollenhauer und Andreas Frost. Und mit denen sitze ich heute hier. Hallo, freue mich sehr.
Hallo, Anne.
Dennis, du warst schon von Anfang an beim Fall Fabian dabei. Und Andreas, du hast schon wahnsinnig viele Strafprozesse verfolgt, ne? Das heißt, du bist so ein bisschen der Mann für die juristischen Feinheiten. Dieser Fall hat ja nicht nur uns beruflich, ich habe es gerade schon angedeutet, ja viele Menschen wirklich sehr lange beschäftigt, über Wochen. Und so rückblickend würde ich sagen, vielleicht auch länger als vergleichbare tragische Fälle, wenn ein Kind getötet wird. Oder Dennis, du hast schon genickt.
Ja, also das Ganze, das hat ja erstmal als Vermisstenfall angefangen. Und viele Menschen rund um Güstrow, die haben dann ja auch bei der Suche geholfen, haben die Suche auch verfolgt und ja, dann kam die traurige Erkenntnis, dass der 8-jährige Fabian ja vermutlich ermordet wurde. Und ich glaube, dass ja der Fall unter anderem wegen genau dieser tragischen Wendung auch nach Tagen des Hoffens immer noch so viele Menschen beschäftigt.
Und mit Blick auf die mutmaßliche Täterin ist ja manches auch ungewöhnlich. Generell morden Frauen deutlich weniger als Männer. Es gibt viele Studien, allerdings ist der Blickwinkel immer wieder ein anderer. Aber klar ist, für Mord und Totschlag sind Frauen eher selten verantwortlich. Vielleicht in 10% der Fälle. 2023 saßen in Deutschland ungefähr 1700 Menschen wegen einer lebenslangen Haftstrafe im Gefängnis und davon waren nur 109 Frauen. Und wenn Frauen töten, dann sind die Opfer meistens A, die eigenen Kinder oder B, ihre Männer bzw. ihre Intimpartner, wie es dann heißt. Frauen begehen sehr selten einen Raubmord oder bringen fremde Menschen um oder Serienmörderinnen sind sowieso sehr, sehr selten. Und wenn die Angeklagte, in unserem Fall Fabian, überhaupt die Täterin ist, das wissen wir ja noch gar nicht, dann gäbe es in dem Fall ja eine Art familiärer Beziehung, aber es ist eben nicht ihr eigenes Kind.
Ja, und was auch noch, ich sage jetzt mal besonders ist in dem Fall, ist ja, dass die mutmaßliche Täterin auch noch Interviews gegeben hat und danach behauptet hat, die Leiche des Jungen gefunden zu haben. Ich glaube, durch diese Umstände und eben diese offenen Fragen beschäftigt der Fall auch immer noch sehr viele Menschen.
Zumal es ja immer schon direkt einen Namen und auch ein Foto gab von diesem Kind, ne? Weil das ja vermisst war und gesucht wurde aktiv. Ich habe, bevor wir richtig in die Tiefe gehen, noch einen kleinen Hinweis für euch, noch einen Podcast-Tipp. Wenn ihr noch mehr aus anderen Gerichten hören möchtet oder aus einem Gericht besser gesagt, dann kann ich euch Gerichtssaal 237 ans Herz legen. Das ist ein Podcast von zwei Kolleginnen vom NDR in Hamburg. Die berichten da von den unterschiedlichsten und spektakulärsten Verhandlungen aus eben diesem Gerichtssaal 237. Den Podcast, den findet ihr bei ARD Sounds und überall da, wo ihr sonst noch für gewöhnlich Podcasts hört. Und den Link, den stelle ich euch auch noch mal in die Shownotes. Okay, also zurück zum Fall Fabian. Wir fangen ganz vorne an. Wer war der Junge?
Also Fabian war 8,5 Jahre alt und hat bei seiner Mutter in Güstrow gewohnt, in der Innenstadt, soweit ich weiß. Seine Eltern sind seit vielen Jahren getrennt. In Güstrow ist er zur Schule gegangen, dort hat er Fußball gespielt und er war im Jugendclub. Und er galt, so hört man, als verlässlich.
Also ein ganz normales Kind. Und dann kam der 10. Oktober.
Ja, an dem Freitag ist Fabian nicht zur Schule gegangen, weil es ihm nicht gut ging. Er hatte am Tag zuvor Nasenbluten gehabt, heißt es. Also Fabian war offenbar am Freitag alleine zu Hause, aber als seine Mutter nach der Arbeit nach Hause kam, war Fabian nicht mehr da. Die Polizei berichtete später, er habe mit Erlaubnis der Mutter das Haus verlassen. Wann die Mutter dem zugestimmt haben soll, das wissen wir nicht. Das wird vielleicht vor Gericht geklärt. Auf jeden Fall kam er auch nicht zu einer irgendwie ursprünglich verabredeten Zeit wieder. Und er hatte sein Handy nicht mitgenommen. Was viele Menschen ja, auch Kinder und Jugendliche heutzutage, immer tun, wenn sie das Haus verlassen.
Genau, die haben das immer dabei, ne? So, und dann hat die Mutter die Polizei alle mit, als sie wieder nach Hause kam, ne?
Genau, anfangs war es für die Polizei wahrscheinlich noch eine Vermisstenmeldung, wie sie fast täglich vorkommen und meistens ja auch glücklich ausgehen. Also die meisten gehen davon glücklich aus. Aber bei einem Kind, und da läuten bei der Polizei immer die Alarmglocken mehr als bei einer Jugendlichen. Wenn eine 14-Jährige nicht nach Hause kommt, dann ist sie vielleicht beim Freund oder bei einer Freundin oder hat pubertären Ärger. Aber bei Kindern ist die Polizei immer schon gleich mehr auf Alarm eingestimmt. Selbst wenn noch nichts darauf hindeutet, dass irgendwas Schlimmes passiert ist.
So, und dann geht ja so eine ganze Maschinerie los. Ne? Dennis, du warst ja vor Ort. Was ist denn da passiert in den 4 Tagen, in denen Fabian als vermisst galt, also wirklich bis zu dem Tag, als seine Leiche gefunden wurde?
Ja, das waren wirklich großflächige Suchaktionen. Also die Polizei ist da mit mehreren Teams unterwegs gewesen, hat dann ja Leute in Güstrow zum Beispiel befragt oder auch in leerstehenden Gebäuden geguckt, ob Fabian dort irgendwo zu finden ist. Es wurden Flyer mit einem Bild von Fabian aufgehangen. Hubschrauber sind über Gebiete geflogen, wo jetzt eher weniger los ist, um zu gucken, ob er da vielleicht irgendwo ist. Es waren auch Spürhunde im Einsatz und ja, die haben ja auch irgendetwas gewittert. Da gab es ja so Fährten irgendwie einmal am Busbahnhof von Güstrow und auch an einer Bushaltestelle in der Nähe des Wohnorts des Vaters in Zehna. Das ist so ein bisschen südlich von Güstrow. Dort haben die Einsatzkräfte alles abgesucht und auch auf dem Grundstück des Vaters geguckt, ob Fabian sich dort irgendwo versteckt hat. Ja, aber letztendlich alles ohne richtiges Ergebnis.
Und trotz dieser Lichtblicke, wenn Hunde anschlagen oder in solchen Fällen, ist das ja auch oft so, wahnsinnig viele Zeugen meinen, den Vermissten gesehen zu haben, ja. Obwohl wir mittlerweile wissen, dass das nicht der Fall ist. Und trotz dieser kleinen Lichtblicke wurde ja dann die Hoffnung, Fabian wirklich wohlbehalten zu finden, immer kleiner, ne?
Es wurden dann ja auch spezielle Leichenspürhunde eingesetzt, die am Montagabend, also dann 4 Tage nach dem Verschwinden, in der Nähe des Güstrower Inselsees angeschlagen haben. Da sind dann am nächsten Morgen Taucher der Berufsfeuerwehr ja, aufs Wasser gefahren, haben den See abgesucht. Und ich war da vor Ort und es war schon ein komisches Gefühl. Also jedes Mal, wenn die Einsatzkräfte da angehalten haben, wenn die Feuerwehrleute dann getaucht sind, Man musste ja eigentlich immer vom Schlimmsten ausgehen und auch wenn es zu dem Zeitpunkt ja, unwahrscheinlich war, ich glaube, alle hatten irgendwie die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwie ein Happy End gibt, mich mit eingeschlossen.
Ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber so in meinem Bekannten- und Freundeskreis kann ich mich noch an Gespräche erinnern, wo dann so Theorien gesponnen wurden, was weiß ich, hat sich das Bein gebrochen und was, also so Geschichten, die man, also ging gar nicht darum, wer schuld sein könnte oder
man,
was.
Man ne? suchte nach Lösungen, nach was könnte denn sein, dass Fabian aus dem und dem Grund verschwunden ist und eben auch noch wohlbehalten wieder auftauchen könnte. Ja.
Eben auch noch 3 Tagen halt.
Ja. Was weiß ich, in irgendeiner Höhle oder was vollkommen Absurdes. Dennis, die Leiche wurde ja dann aber nicht an diesem See gefunden, ne? wo die Hunde angeschlagen haben.
Nee, genau. Die Polizei, die konnte mir dann auch nicht wirklich sagen, warum die Hunde dort überhaupt angeschlagen haben. Also es waren ja schon speziell ausgebildete Hunde, auch mehrere Hunde. Aber die Taucher der Feuerwehr haben dort auf jeden Fall nichts gefunden, sind dann auch schon wieder abgerückt. Und bei mir ist da diese Anspannung, die ich die ganze Zeit irgendwie hatte, die ist da erstmal so abgefallen, wirkte jetzt wie abgeschlossen dort alles vor Ort. Und genau in der Sekunde kam dann ein Sprecher der Polizei irgendwie zu uns und hat gesagt, dass tatsächlich an einer anderen Stelle eine Kinderleiche gefunden wurde, höchstwahrscheinlich Fabian.
Ah, das war so zeitgleich, das war mir nicht klar, dass das so nahtlos war.
Okay. Die letzten Fahrzeuge sind gerade praktisch weggefahren.
Ja.
Und genau da kam dann die Nachricht von den anderen Kollegen der Polizei durch.
Klein Upal haben wir schon gehört, da ist Fabian gefunden worden. Sag nochmal bitte was zum Fundort.
Ja, Klein Upal, das liegt liegt südwestlich von Güstrow, so ungefähr 20 Minuten entfernt. Und da lag die Leiche von Fabian eben neben einem Tümpel auf einem Feld, ja quasi im Nichts. Und ja, da geisterte auch schon das Gerücht rum, dass versucht wurde, die Leiche zu verbrennen. Die Polizei, die hat zu dem Zeitpunkt aber noch nichts dazu gesagt. Und der Fundort, der wurde natürlich auch erstmal großräumig abgesperrt, um dort eben die Spuren zu sichern.
Wichtig ist ja auch, wie die Polizei die Leiche gefunden hat. Das ist ja nicht ganz unwichtig in diesem Fall, ne?
Nee, genau. Eine Spaziergängerin habe den Beamten den Hinweis gegeben, hieß es vor Ort. Sie sei dort mit ihren Hunden spazieren gewesen.
Ja, sehr viel später haben die Ermittler dann bekannt gegeben, es war Gina H., die Frau, die jetzt vor Gericht steht, eine ehemalige Freundin von Fabians Vater.
Mhm. Ja, und dass es eine Ex-Freundin gewesen ist, des Vaters, die Fabian eben gefunden hat, das Gerücht gab es auch schon am Tag, als die Leiche gefunden wurde, ließ sich aber vor Ort jetzt nicht überprüfen. Und es wirkte aber schon ein bisschen komisch, denn ja, sie hatte eben vorher schon Interviews gegeben und nachdem sie dann behauptete, die Leiche gefunden zu haben, wieder.
An dieser Stelle nochmal den Hinweis, ne? Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, also wir beteiligen uns nicht an Gerüchten. Ne? Also wir hören natürlich viel. Dennis hat gerade auch schon wieder genickt, ne? Wenn man sich mit Leuten unterhält vor Ort, an Tatorten oder bei vermissten Fällen, da hört man viel.
Ja, definitiv. Es war da ja auch schon so, dass ich dann, oder man merkt jetzt im Nachhinein halt, dass sich einige Sachen auch als wahr irgendwie herausstellen. Aber ja, wenn man ehrlich ist, es gab an dem Tag Anschuldigungen in fast alle Richtungen. Also, dass ja, dann ja, da irgendwas ja, von stimmt, ist klar irgendwie. Aber genauso viele falsche Sachen gab es eben, die da irgendwie in Umlauf gebracht wurden. Und das kann solche Situationen sehr aufheizen und auch Menschen verletzen. Und deswegen halten wir uns da so zurück.
Genau. Also, was wir berichten, haben wir entweder fundiert selbst recherchiert oder es sind offizielle Quellen, genau, auf die wir uns da beziehen. Damit war das ja kein Vermisstenfall mehr, wie am Anfang, sondern die Polizei ermittelte zu einem Tötungsdelikt. Ich glaube, das war auch relativ schnell klar, ne? Bis dann, wir haben es gehört, Gina H. festgenommen wurde. Da hat es dann aber noch 3 Wochen, glaube ich, gedauert. Was ist denn da passiert in dieser Zeit? Warum denn diese 3 Wochen?
Ja, wahrscheinlich haben die Ermittler auch schon Hinweise gehabt. Wahrscheinlich ist ihnen auch komisch vorgekommen, dass Gina H. die Leiche gefunden hat, obwohl sie eine persönliche Beziehung zu dem Kind hat. Aber sie hatten da noch einfach nicht genug in der Hand für eine Festnahme. Also die Polizei geht ja nicht los, hat ein Gerücht gehört und nimmt Leute fest. Ne? Mhm. Die haben eine erweiterte Mordkommission eingerichtet. Das passiert ja auch nicht in jedem Todesfall. Es mussten dann ja auch genug Beweise und Indizien erstmal gesammelt werden und auch ausgewertet werden. Am Ende sollen es mehr als 1000 Hinweise gewesen sein, also was man so Spuren nennt, die ausgewertet wurden. Das Obduktionsergebnis musste abgewartet werden. Die Ermittler haben mehr als 60 Zeugen befragt. Und Zeuge ist nicht nur derjenige, der jetzt was gesehen oder gehört hat, unmittelbar am Tatort, sondern auch im ganzen Umfeld, was vorher passiert sein könnte, was nachher passiert sein kann. Das ist ja nachher im Prozess auch alles ganz wichtig.
Mhm. Genau, und es gab auch noch ja, diverse Durchsuchungen. Unter anderem hat die Polizei ja einen Bauernhof in Reimershagen. Das ist so ungefähr das Dreieck Güstrow-Sternberg-Krakow am See, da kann man das so ungefähr verorten. Da haben sie den Bauernhof unter die Lupe genommen und das könnte auch schon ein Anzeichen dafür gewesen sein, dass sie Gina H. eben im Blick hatten. Die wohnt nämlich in Reimershagen. Und auf dem Hof haben die Ermittler dann so mit Stäben und Forken da so einen großen Misthaufen durchsucht und ein paar Tage später gab es dann nochmal eine ähnliche Aktion bei einem Entsorgungsunternehmen in Güstrow. Dort haben die Ermittler dann den Müll durchsucht. Und wo genau sie jetzt nachgesucht haben, das wurde jetzt nicht gesagt, aber möglicherweise nach einer Tatwaffe oder zum Beispiel auch Kleidung, die der Täter oder die Täterin eben weggeschmissen hat.
Das werden wir dann vermutlich alles im Prozess erfahren. Ne? Im November hat die Staatsanwaltschaft dann noch weitere Details zum Fall veröffentlicht. Welche waren das denn?
Genau, die Ermittler haben da dann offiziell bekannt gegeben, dass Fabian offenbar schon am Tag seines Verschwindens getötet wurde. Das stand bis dahin ja auch noch nicht so richtig fest oder war noch nicht offiziell bekannt. Und sie haben da dann auch bestätigt, das Gerücht, was ich eben schon angesprochen habe, dass eben versucht wurde, diese Leiche zu verbrennen. Und außerdem wurde auch im Fernsehen bei Aktenzeichen XY ungelöst ein Zeugenaufruf gestartet.
Das war am 5. November und dann einen Tag später am 6. Ich habe das nochmal genau nachgeschaut. Da haben wir morgens bei NDR 1 Radio MV noch berichtet, es gibt eben diese Durchsuchung in Reimershagen und am Abend dann die Festnahme. Und seitdem sitzt Gina H. in Untersuchungshaft. Was ist denn über die Frau bekannt?
Tja, was wissen wir über sie und was wissen wir nicht? Sie ist inzwischen 30 Jahre alt, war mehrere Jahre mit Fabians Vater zusammen, nachdem dieser sich von Fabians Mutter getrennt hatte. Gina H. hat selbst ein Kind und ist offenbar eine passionierte Amateurreiterin. In einem der Interviews, die sie einem Fernsehteam noch während der laufenden Ermittlungen gegeben hat, sagte sie, sie sei ja Fabians Ziehmutter gewesen, da der kleine Kerl häufig mit seinem Vater bei ihr war. Und natürlich kursieren noch andere Dinge über die Frau im Netz, aber das lassen wir hier raus.
Genau. Anfang März dann wurde Anklage erhoben. Gina H. wird Mord vorgeworfen. Sie wird wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes und aus sonst niedrigen Beweggründen zum Nachteil des 8-jährigen Fabian angeklagt. So steht es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Ich zitiere mal weiter. Demnach soll sie sich am Morgen des 10.10.2025 zu der Wohnanschrift von Fabian begeben und den ihr gut bekannten 8-jährigen Jungen unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt haben. Sie soll anschließend mit dem Jungen in ihrem Kraftfahrzeug zu einem Feldstück in der Nähe von Klein-Ubal gefahren und gemeinsam mit ihm zu dem dort befindlichen, verdeckt liegenden Teich gelaufen sein. Dort soll sie den Jungen, wie von ihr alleine geplant und durchgeführt, mittels mindestens 6 Messerstichen im Bereich des Oberkörpers getötet haben. Um die Spuren der Tat zu beseitigen, soll sie den Leichnam später mittels Brandbeschleuniger angezündet haben. So viel zum Juristendeutsch der Staatsanwaltschaft. Andreas, heimtückischer Mord. Übersetzt das mal bitte.
Also wenn jemand absichtlich tötet, dann ist das nicht automatisch ein Mord. Das kann auch Totschlag sein. Und der Unterschied ist im Strafgesetzbuch in den Paragraphen 211 und 212 geregelt. Und demnach gibt es mehrere Mordmerkmale. Also das, was eine absichtliche Tötung eines Menschen zu einem Mord macht. Also wenn ich aus reiner Lust am Töten töte, aus Habgier oder aus sexuellen Motiven heraus, dann ist das in der Regel ein Mord. Das ist auch so, wenn ich jemanden umbringe, um eine andere Straftat zu ermöglichen. Zum Beispiel, wenn ich einen Wachmann umbringe, um beim Juwelier ranzukommen, dann ist das auch ein Mord. Und dann gibt es so eine Art Sammelbegriff, sonstige niedrige Beweggründe. Das sind Fälle, bei denen das Motiv des Täters als besonders verachtenswert gilt. Mit dieser Begründung hat die Staatsanwaltschaft ja auch Gina H. angeklagt. Möglicherweise ist damit gemeint, dass die Angeklagte Fabian aus Eifersucht, Rache oder Mut ermordet hat. Das wissen wir noch nicht. Aber aufgepasst, es ist keineswegs immer Mord, nur weil Eifersucht oder Rache im Spiel waren. Das kommt im Prozess dann deutlich heraus. Das muss im Prozess geklärt werden, welche Details darauf hinweisen können.
Und diese Heimtücke, ist es das, was man so unter Heimtücke, also versteht, dieses Geplante, dieses, ja.
Nee, nicht das Geplante, das alleine, sondern es gibt noch weitere Mordmerkmale. Und es muss immer nur eins zutreffen, damit es ein Mord wird. Es muss kein Bündel sein. Also einerseits geht es noch darum, wie man tötet, zum Beispiel besonders grausam oder wenn jemand Feuer legt oder Sprengstoff zündet und viele Unbeteiligte auch gefährdet und dabei tötet. Oder eben auch ist es Mord, wenn ein Täter heimtückisch vorgeht. Er lockt das arglose Opfer in eine Falle, das Opfer schläft oder er nutzt das Vertrauen aus, das das Opfer in ihn hat. Kinder gelten meist als arglos und wenn ich jemanden arglos vor mir habe und töte, dann ist es nahe dran an der Heimtücke. Wenn mehr als ein Mordmerkmal zutrifft, heißt es noch nicht zu viel für die Strafe, denn bei Mord gibt es immer lebenslang, egal ob 1, 2, 3 oder 4 Mordmerkmale zutreffen. Allerdings, wenn mehr als eins zutrifft, kann es sein, dass die mögliche Aussetzung der Strafe zur Bewährung nach 15 Jahren, das ist ja so allgemein bekannt, dass das dann nicht mehr möglich ist. Wenn es ein Totschlag sein sollte, dann drohen mindestens 5 Jahre Haft, aber maximal können das dann auch 15 Jahre sein.
Das ist der aktuelle Stand. Jetzt sind wir praktisch im Jetzt angelangt, in der Gegenwart. Wir schauen jetzt mal auf den Prozess. Ihr werdet ihn ja verfolgen, nicht nur hier im Podcast, sondern auch im Nordmagazin bei NDR 1 Radio MV und auf ndr.de/mv werdet ihr darüber berichten und auch andere Kollegen aus dem Ostseestudio in Rostock. Was erwartet ihr denn von dem Prozess?
Also als erstes einmal eine Antwort auf die Frage, war sie es denn überhaupt?
Das darf
man nicht vergessen. Das ist ja quasi der Kern des Prozesses, dass diese Frage beantwortet werden
genau.
muss.
Und jetzt noch deswegen niemand sprechen wir auch immer von mutmaßlicher Täterin.
Wir wissen es ja nicht.
Genau.
Und dann aber auch noch hoffentlich, dass es irgendwie weitere Antworten auf noch offene Fragen gibt. Zum Beispiel den genauen Tatablauf. Stimmt das, was die Ermittler vermuten? Und dann vielleicht auch noch, was an manchen Gerüchten dran ist, die so im Umlauf sind.
Ich weiß nicht, inwiefern ihr das jetzt beantworten könnt. Ihr habt ja auch mit der Rostocker Staatsanwaltschaft gesprochen. Was glaubt ihr, hat sie in der Hand gegen Gina H.?
Naja, es hat für die Staatsanwaltschaft auf jeden Fall für eine Anklage gereicht und das Landgericht hat sie zugelassen. Ein Prozess darf sowieso nur stattfinden, wenn laut Aktenlage ein hinreichender Tatverdacht besteht. Das heißt, dem Gericht erscheint es aufgrund der all der Indizien, Zeugenaussagen, die ihnen dem Gericht dann vorgelegt werden, zu mehr als 50% wahrscheinlich, dass die Angeklagte verurteilt wird.
Aber diese Einschätzung kann sich ja noch verändern im Laufe des Prozesses, ne? Sonst bräuchte man ja keinen. Ne?
Richtig. Klar ist dass es voraussichtlich ein Indizienprozess wird. Es gibt kein Geständnis bislang. Die Tatwaffe wurde auch nicht gefunden. Aber das ist beides nicht ungewöhnlich in Strafprozessen bei Tötungsdelikten. Es gibt wahrscheinlich DNA-Spuren, es wurden wahrscheinlich Überwachungskameras ausgewertet, Chatverläufe von diversen Handys. Es gibt zahllose Zeugenaussagen, es wird wohl ein psychologisches und psychiatrisches Gutachten geben und vor allem ein Gutachten der Gerichtsmedizinerin, wo man dann rauslesen kann, wie Fabian zu Tode gekommen ist. Und um das nochmal zu betonen, nur was im Gerichtssaal passiert und präsentiert wird, ist am Ende für das Urteil relevant. Nicht, was an Gerüchten im Umlauf ist. Mhm. Es sei denn, irgendjemand, der ein Gerücht in Umlauf gebracht hat, wird als Zeuge ins Gericht geladen und wird dort vernommen. Und dann der Gericht geht diesem Ding dann nach. Dann ist es auch am Ende vielleicht wichtig fürs Urteil. Aber eben nicht das, was draußen ist, nur das, was im Gerichtssaal passiert.
Auf diese Indizien würde ich gerne noch mal zu sprechen kommen. Du sagtest gerade einen Indizienprozess, aber DNA-Spuren und so weiter, das sind dann keine Beweise, sondern da spricht man wirklich von Indizien?
Oh Gott, die Juristen sind da sehr genau, was ein Beweis ist und was ein Indizien ist. Am Ende kommt es immer auf die Gesamtschau in so einem Fall an. Einzelne Indizien sind vielleicht nicht dazu angetan, einen Täter zu überführen. Aber wenn man auf das alles gesamt schaut als Gericht, dann kann es zu der Überzeugung kommen, dass er oder sie es gewesen sind. Und ein Teil hier ist ja auch das Motiv. Niedere Beweggründe sind ja angeklagt. Und da geht es ums Motiv. Und solange Gina H. nicht sagt, was sie dazu bewogen hat, haben könnte, also wenn sie es gewesen ist, einen Mord zu begehen, dann muss das Gericht selber versuchen herauszufinden durch Zeugenaussagen anderer, was es gewesen sein könnte.
Und die Frage nach dem Warum ist natürlich auch noch eine, die vor allem die Angehörigen umtreibt. Die leiden jetzt ja schon unter dem Verlust eines geliebten Menschen und ja, wenn sie dann immer noch weiter über dieses Warum nachdenken müssen, da keine Antwort kriegen, dann fügt ihnen das halt auch immer noch weiteren Schmerz zu und das eben auf Dauer.
Das sagen ja Angehörige oft, ne, dass ihnen das, also Trost ist jetzt absolut das falsche Wort, ne, aber dass sie diese Antwort gerne hätten, warum etwas passiert ist. Ne?
Und auch eine Möglichkeit bietet, damit irgendwann vielleicht abzuschließen, anstatt wenn es die ganze Zeit offen bleibt.
Jetzt beginnt der Prozess. Einmal der Blick voraus. Was erwartet ihr denn für den ersten Prozesstag? Was passiert da?
Ja, viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die kommen werden und natürlich viele Journalistinnen und Journalisten, nicht nur wir, sind da vor Ort und werden berichten. Möglicherweise wird am ersten Prozesstag auch nur die Anklage verlesen, vielleicht äußert sich die Angeklagte dann doch, das wissen wir nicht.
Ein emotionaler Moment wird es dann auch wahrscheinlich sein, wenn sich die Angeklagte und Fabians Mutter dann im Gerichtssaal tatsächlich gegenüber sitzen und sich auch zum ersten Mal nach der Tat in die Augen schauen können. Fabians Mutter, die ist in dem Prozess ja Nebenklägerin und will an jedem Prozesstag dann auch wirklich dabei sein, um ihrem Sohn eben ein Gesicht zu geben, wie sie sagt.
Wir werden an jedem Verhandlungstag zum Gericht gehen und darüber berichten, was dort passiert ist. Und zwar als Spezialfolge pro Prozesstag, also wirklich eine Folge pro Tag, den wir dann begleiten. Und zwar im Feed von MV im Fokus. Ich habe es vorhin schon gesagt, MV im Fokus Spezial, der Prozessfall Fabian. So werden die Folgen heißen. Wenn ihr uns abonniert habt, dann bekommt ihr das sowieso alles automatisch. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann macht das gerne. Dann werdet ihr auch nichts verpassen. So, und dafür, dass ihr nichts verpasst, werden unter anderem meine beiden Reporterkolleginnen Dennis Mollenhauer und Andreas Frost sorgen. Und ich danke euch sehr dafür.
Bitte. Danke dir.
Die Redaktion hatte Axel Krummenauer. Wenn ihr Fragen habt, juristische Begrifflichkeiten, was ist denn überhaupt eine Nebenklage, was macht die und so weiter, rund um den Prozess, dann schreibt uns gerne. Wir können die dann hier in unseren Folgen klären. mvimfokus@ndr.de, das ist die E-Mail-Adresse. Wir lesen auch wirklich jede E-Mail und beantworten sie auch. So viel kann ich euch versprechen. So, und wenn ihr in die Shownotes schaut, da findet ihr auch nochmal die E-Mail-Adresse und viele Links zur weiteren Berichterstattung. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Sounds App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.